Willkommen beim dritten Stormy Talk. Heute darf ich einen ganz besonderen Gast begrüßen. Er ist seit 9 Jahren YouTuber, bezeichnet sich selbst als Content Creator und hat mehrere hunderttausend Abonnenten auf verschiedenen Kanälen. Ich hatte die Möglichkeit, mit ihm zusammen in der A1-Liga sowie beim Finale zu casten und mich von seiner Arbeitsmentalität zu überzeugen. Wir hatten ein äußerst langes und interessantes Gespräch, daher kommt dies in 2 Teilen heraus. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße ganz herzlich Raphael Veni Eisler.
Wenn wir jetzt wieder zurückgehen nach Österreich, ja. Was glaubst du, was läuft gerade gut im österreichischen E-Sport?
Ich glaube, es läuft gut, dass viele verschiedene Anbieter Ligen und Turniere organisieren. Also wir haben die LAN-Partys, die immer schon da sind und die es immer gibt. Also jetzt gerade wegen Corona ein bisschen schwierig halt natürlich, aber die wird es halt dann hoffentlich danach weiterlaufend geben, die halt individuelle Turniere stellen, wo die Leute zusammenkommen und die Szene. Und in Österreich scheut sich keiner was, dass er, wenn er aus Vorarlberg kommt, trotzdem für ein Turnier nach Graz fährt oder nach Wien. Das ist ihm wurscht.
Stimmt, ja.
Wenn das ein großes Turnier ist, eine LAN ist oder sowas, ob es jetzt Namen sind wie die Vulkan-LAN oder die Red Bull-Events und so weiter, die Leute kommen einfach. Und das ist halt cool. Das ist eine Dedication, die du nicht überall hast und die nicht selbstverständlich ist. Vor allem, weil vieles einfach online ablaufen könnte, auch nach dem Motto. Dann hast du die Ligen natürlich ganz vorne dran, die A1 eSports League, die halt mit Abstand das meiste Geld reinpumpt und die Infrastruktur halt einfach aufbaut. Und die setzen halt gewissermaßen, auch wenn es halt sehr kommerziell ist, einen Standard für Österreich. Also sprich, wenn jemand jetzt schaut, eSports Österreich, Pre-A1 Liga, die meisten werden nicht mal die Events, die es damals gegeben hat, finden, weißt du. Das sind solche Sachen, die einfach untergehen. Und jetzt hast du halt so viele große Marken in dem Ding. Wenn jetzt jemand nach Österreich schaut, dann weiß er schon, ja, da gibt's natürlich was. Und das hat den und den Standard und so weiter. Und produktionstechnisch sind wir, ich meine, du warst ja eh auch dabei, wir haben es ja gemeinsam gemacht, unter anderem, ist es einfach auf einem Stand, der von der Qualität her dem, was Österreich gewohnt ist, deutlich überlegen ist. Und das ist halt super, das als Aushängeschild zu haben.
Und auch dem, wo Österreich gerade steht, so an Viewerzahlen, ja, und ich glaube auch an Interesse schon voraus ist. Also ich glaube, ja, dass gerade die Streams, wenn man sich so an, also ich würde sagen, der A1-Stream sicher einer ist, der größer ist von der Production, also wahrscheinlich sein müsste für seine Reichweite,
genau,
aber einfach weiter denkt, glaube ich, als er jetzt derweil noch ist. Also ich glaube, da ist sehr viel Zukunftsmusik dabei.
Und ich habe das Gefühl, dass eben die A1-Liga nicht nur dazu beigetragen hat, eben ein Aushängeschild zu setzen, sondern vielmehr auch andere Leute angespornt hat, speziell dadurch, dass halt mehrere Firmen aufgesprungen sind, bei A1 eben als auch als die Sponsoren. Sind viele andere Organisationen oder Turnierorganisatoren draufgekommen, hey, wenn wir uns 1-2 Firmen an Bord holen, ein bisschen Geld reinhauen oder sowas, dann sind wir auch an Bord. Und für die Firmen ist es gleichzeitig auch so ein Druck gewesen. Und speziell, also wo wir es gesehen haben, war ja das ESF, auch wenn es jetzt nicht das schönste Event war. A1 macht eine Liga, was macht T-Mobile oder jetzt Magenta, sie sponsern ein Event, was um E-Sport geht.
Genau.
Ist ja logisch, weil sie wollen in dem Markt auch drinnen sein. Genau dasselbe ist jetzt mit anderen Firmen wie, es ist ein McDonald's da, irgendwann werden die anderen Fastfood-Ketten auch einsteigen. Das ist einfach so nach dem Motto, was macht die Konkurrenz? Sobald es eine Marktforschung oder Analyse gibt, denkst du so, ja, wir machen voll viel E-Sport, müssen wir auch was machen. Erste Bank sponsert jetzt das Finale vom Summer Split LEC.
Genau.
Kannst du sicher sein, dass die Rijeka bald national was machen wird dann wahrscheinlich.
Ja.
Und das sind halt genauso Punkte, die das halt ankurbeln. Und auch Teams profitieren ja dadurch. Wenn du schaust, wirklich, das ist mir extrem aufgefallen, ich wollte das eigentlich hier schon mal kompären, vor 2 Jahren, was für Orgas wir in Österreich haben, was für Sponsoren die haben und jetzt im Vergleich zu jetzt. So ja. WarKids, TKA oder sowas. Vor 2 Jahren hatten die keine Sponsoren, jetzt haben die 4, 5 Sponsoren. Und dadurch kann halt das Ganze mehr Vollzeit betrieben werden, die Spieler können besser bezahlt werden, können sich mehr darauf konzentrieren, das Gameplay wird besser und somit wird die ganze Szene wachsen und besser. Und das organische Wachstum, wie wir es haben, speziell was die Vereine und die kleineren Turniere angeht, finde ich in Österreich gerade sehr, sehr super.
Wie lange glaubst du, braucht es noch, dass E-Sport in Österreich einen gewissen Standpunkt hat, wo er massentauglich ist? Oder wird das nie passieren?
Ich glaube schon, dass das passieren kann und wird. Ich glaube, ein extrem wichtiger Punkt, der dafür erfüllt werden muss, ist, dass es in den normalen Mainstream-Medien mehr kommuniziert wird. Weil ja, wir haben jetzt zum Beispiel über das 1-Finale halt im ORF war irgendwie was drinnen, aber es war so ein 5 Minuten drum und im Endeffekt hat sich da jeder gewünscht, dass da mehr rauskommt. Und ich glaube, wenn das halt mehr dann diskutiert wird und das kommt halt Hand in Hand mit den Zahlen, die erreicht werden oder mit den Leuten, die vor Ort sind und so weiter, dann ist halt cool. Und was das auch erleichtert, aber was meiner Meinung nach genauso wichtig dafür ist, ist, dass wir eine Infrastruktur schaffen. Und das fängt in Schulen und Universitäten an. Dass man sagt, man macht eine Schülerliga im E-Sport, genau wie es im Fußballverfall ist. Oder wir machen es in der Uni. Und in der Uni soll es bitte kein Problem sein. Da gibt es Leute, die machen so viele freiwillige Sachen. Und wenn du jetzt an die TU gehst, zu den Programmierern oder zu irgendwem und denen sagst so, hey, wir wollen eine Liga machen, gibt es irgendwen, der sich darum kümmern will, dann heben sicher gleich 5, 6 Leute ihre Hand.
Es gibt genug faule Studenten, meinst du?
Ja, genau so ist es halt. Es gibt genug Studenten einfach, ja, weißt du? Es sollte kein Problem sein, dass du wirklich, also ganz blöd gesagt, druck 100 Flyer aus, pick die überall in der TU an, du hast sicher die Anmeldungen voll.
Ja,
ganz
auf
sicher.
Jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt sagen, es gibt die Wachstumspunkte und die Punkte, wo es gut läuft, Wo sind die Stolpersteine? Was funktioniert gerade nicht?
Corporate ist auch gleichzeitig, wie es ein Vorteil ist, um die Szene wachsen zu lassen, auch ein Nachteil, finde ich. Du bist halt sehr gebunden daran, was du halt für Sachen machst. Ich finde speziell bei Einsamer am Anfang das Problem mehr oder weniger gehabt mit diesen Racing-Simulatoren, so Project Cars und so weiter. Das ist ein Titel und sorry für jeden, den ich damit offende, das will keiner mehr sehen. Das interessiert niemanden so.
Wobei es live gut funktioniert hat.
Ja, schon, aber zuschauertechnisch ist es halt einfach nur langweilig. Und das speziell jetzt, wo sie noch mehr gebasht, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die Formula E, die haben ihre Rennen nicht machen können, haben dann online die Racer praktisch gesagt, hey, ja, spielst Project Cars und fahrst dort. Und da hat jeder drüber geflucht, was das für ein Scheißspiel ist. Das hat halt nichts mit Rennfahren zu tun. Und ja, die Leute, die das fahren und die das machen, denen es Spaß macht, go ahead, es ist deine Passion und so weiter, aber es ist einfach nichts für die breite Masse. Und bei Mobile Games finde ich das teilweise ähnlich. Ich finde, man stürzt sich viel mehr da drauf, also, als man eigentlich sollte. Und andere Spiele tun mir immer leid. Und ich, eine Sache, die mir wirklich im Herzen wehgetan hat, war damals in der Metastadt beim Red Bull Planet One. Mhm. 2018 war ja das.
Ja, habe ich gecastet.
Dort gab es ja zwei Räume. Ja. Einmal diese E-Sport-Bühne praktisch, wo dann die Turnierfinale gespielt wurden im Kesselraum. Und dann gab es die große Halle, wo halt die LAN-Party war. Und ein Moment, wo ich mir so wirklich gedacht habe, wie kann das eigentlich so passieren, war wie das Finale von CSGO mit einem Prize-Pool von 3000 Euro in der LAN-Party-Halle ausgetragen wird, wo die Leute fünf nebeneinander auf einer Weingartenbank sitzen und dort am Rechner halt das Finale zocken gegen die anderen, die irgendwo weiter hinten sitzen auf dem Tisch und hinter denen stehen 20, 30, 40 Leute, die dann über die Schulter schauen und irgendwie das Gameplay sehen wollen, weil es nicht gestreamt wird. Während parallel im Kesselraum drüben zwei Leute gegenüber sitzen am Handy und Clash Royale machen, was im Mainstream gestreamt wird und da stehen drei Leute und die stehen alle am Handy und schauen nicht einmal zu.
Glaubst du, ist Mobile overrated für E-Sport?
Ja, auf Warum? Jeden Fall. Weil es einfach viel mehr, speziell bei Clash Royale halt, einfach ein Pay-to-Win-Spiel ist. So, du hast die Decks und du musst halt erst einmal so viel Geld da reinpumpen, dass du überhaupt eine Chance hast, mit denen mitzuspielen.
Dasselbe könnte man aber dann auch in FIFA zum Beispiel sagen.
Ja, sehe ich auch so. Also ich sehe es einfach so, dass halt die größten Schnittstellen, FIFA, Call of Duty und Mobile Games sind die größten Schnittstellen, um Casual-Spieler in den E-Sport zu bringen und dafür zu begeistern. Weil jemand, der nur FIFA oder Call of Duty auf der PlayStation spielt, wird sich niemals im Leben ein League of Legends Turnier anschauen. Aber wenn der sich eine Competition in FIFA und in COD anschaut und der findet das cool, dann ist er schon mal E-Sport ein Begriff. Dann ist er schon mal in der Szene drin und die Wahrscheinlichkeit, dass er sich dann ein anderes Spiel anschaut, ist deutlich höher als davor. Mhm. Und das ist halt das Ganze, was die Szene zum Wachsen bringen kann und wie man die Casuals halt da praktisch ins Competitive Gaming hineinbekommt.
Das heißt, die Corporate-Strukturen sind für dich so ein bisschen ein Problem in Österreich.
Es blockiert also, leider viel.
Es ist Fluch und Segen in einem.
Ja.
Ja. Wo siehst du noch irgendwie Punkte? Ist Ego ein Ding? Ist Teams, Strukturen? Ist da irgendwie, siehst du da Probleme? Oder wo sind für dich noch Punkte, abgesehen vom Corporate?
Ich glaube, ein Problem, was wir auch haben, ist einfach dadurch, dass die Szene noch so jung ist, dass halt viele Spieler das nie, so wie es halt in anderen Ländern, speziell in Amerika der Fall ist, wo es mittlerweile ja Stipendien für E-Sport gibt und alles, als eine Karrieremöglichkeit sehen. Also so, wenn du jetzt in Österreich schaust, ganz trocken betrachtet, Dreamer Ace, Eni und Nova Chronos sind die einzigen, die davon leben können. So, und das war's. Und das ist ein Riesenproblem, finde ich. Und die anderen, dadurch, dass es so wenige Role Models gibt, haben halt nie die Aussicht drauf, wenn die jetzt 16, 17, 18 sind als Nachwuchstalent, dass die sich sagen, hey, ich will das einmal als Vollzeitjob machen und ich dedicate da jetzt mein Leben rein und so weiter. Und verstehe mich nicht falsch, auch für die Zuschauer, schmeißt auf gar keinen Fall eure Ausbildung weg, um irgendwie E-Sports professionell zu spielen. Macht das nebenbei und wenn es die Gelegenheit gibt, dann kann man sein Studium von mir aus passieren und sowas, aber werft nicht irgendwelche Sachen weg, die ihr dann später im Leben braucht, wenn ihr keine hundertprozentige Gewissheit habt, dass das für die Zukunft ist. Aber generell diesen Traum, ich habe das Gefühl, dass der in Österreich nicht wirklich am Leben ist. Mhm. Und das ist eben ein Riesenproblem, weil es eben keine Role Models gibt.
Ist es vielleicht auch das Problem, dass Österreich zu klein ist, dass der deutsche große Bruder zu dominant ist?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist generell immer ein Problem, was wir haben, was in der Schweiz genauso geben wird. Wenn du auf die deutschsprachige Szene schaust und auf deutschsprachige Pros und so weiter, dann schaust du immer nach Deutschland und nie nach Österreich. Beziehungsweise die einzige Ausnahme, die es da gibt, ist jetzt Fortnite. Weil da sind wir tatsächlich Nummer 1 Land der Welt, falls du das nicht gewusst hast. Wir haben die meisten Earnings und die meisten Turniersieger in Fortnite.
Dankeschön, Aqua.
Nicht nur, auch Wave. Wave ist ja österreichische E-Sports-Organisation und die haben, ich glaube, drei Spieler. Einer von denen, der Björk, hat ja eh auch das 1-Finale gewonnen.
Genau.
Und zwei andere, wo einer, glaube ich, Österreicher und einer Deutscher ist, 100% sicher bin ich mir nicht, die haben mehrere Fortnite-Cash Cups gewonnen und die FNCS-Finale. Techie hat auch im FNCS-Finale gespielt, aber es waren andere auf jeden Fall. Ja. Ah, ja. Also Wave ist generell in Fortnite jedem Pro ein Begriff. Und die wissen, also wenn du einem Fortnite-Spieler so sagst, denkst du von Wave, sagt er, ja, die haben starke Spieler. Mhm. Und das ist eine österreichische Organisation. Und
interessant, dass die, abgesehen jetzt, ich meine, sie waren jetzt im letzten E-Sport-Split dabei oder in einem Cup halt dabei, wie man ihn noch nennen will. Da bin ich gespannt, ob wir in Zukunft von denen noch mehr sehen, weil abgesehen von Fortnite haben wir von denen, glaube ich, noch nicht allzu viel.
Ja, jetzt ein Valorant-Team.
Ah ja.
Das könnte interessant werden. Es sind halt alles Deutsche. Sie haben einen Streamer aus Österreich, der ist 17 Jahre alt und der hat sich jetzt irgendwie Absprache mit seinen Eltern ein Jahr dafür genommen, dass er halt Vollzeit streamt. Spielt auch Valorant, auch beim hohen Niveau auch. Und der ist halt bei Wave gesigned als Streamer. Hat auch gutes Wachstum. Der hat wirklich angefangen vor 4 Monaten, 5 Monaten zu streamen oder sowas und hat jetzt teilweise schon 100 Viewer.
Cool.
Und das ist ein Wahnsinn halt. Und der ist halt wirklich gut im Valorant, hat ein paar Turniere auch zu Just for Fun gespielt. Im eigentlichen Roster ist er nicht. Und die Leute, die im Roster sind, sind glaube ich alles Deutsche. Und von denen sind 2 Fortnite-Pros, die vorher bei Wave schon unter Vertrag waren. Und die anderen 3 sind Ex-CSGO-Pros. Und die sind alle Radiant bzw. High Immortal. Also das ist kein schlechtes Team. Ich weiß nur ein Turnier, was wir auch gespielt haben, wo wir Just for Fun mitgespielt haben, internationales. Dort sind sie in der ersten Runde gegen Party Pirates haben sie gespielt. Also ich glaube, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, aber zu dem Zeitpunkt war das das beste Valorant-Team der Welt. Mhm. Und das ist halt unlucky, wenn du in der ersten Runde gegen die spielst.
Ja, dafür brauchst du Double-Elimination-Systeme.
Ja, exakt.
Gehen wir mal ganz kurz wieder weg vom E-Sport, gehen wir zu Streaming. Mhm. Du hast jetzt eben den einen Streamer angesprochen, der jetzt schon 100 Views hat nach 4 Monaten. Was sind so die großen Eckpunkte, die du gelernt hast, die großen irgendwie, ich sage mal, Erfahrungen, die du gemacht hast über die Jahre, die du jetzt schon streamst?
Ich habe also in erster Linie gelernt, es ist voll der Traumjob zu streamen. Gleichzeitig ist es aber auch der schlimmste Job auf lange Sicht zu machen, weil wenn du jetzt ein Streamer bist, der einen extremen Boom, einen extremen Hype hat und alles, dann kannst du so viel schaffen. Schau dir einen Ninja an oder auch im deutschen Bereich, schau dir einen Knossi an, was der jetzt erreicht und alles. Und das sind halt die absoluten Größen. Es gibt Leute, die da drunter sind, die so ein bisschen under the radar sind, die trotzdem damit ein Leben leben, was du dir nicht vorstellen kannst, wie viel Geld du damit verdienst und was du für Möglichkeiten hast. Das ist absurd. Und ich glaube, es gibt fast keine andere Branche, wo das so schnell passieren kann und auch so schnell wieder weg sein kann. Und das ist eben das zweite, ist das Problem. Sobald du das nicht mehr täglich machst, hast du keine Chance mehr auf Erfolg. Mhm. So, das war, mit dem Satz bin ich konfrontiert worden zum ersten Mal vor 5 Jahren oder so. Twitch ist wie ein Weg. Jeder Tag, den du streamst, ist ein Schritt, den du nach vorne gehst. Und jeder Tag, den du nicht streamst, sind 5 Schritte zurück. Mhm. Und es ist halt wirklich so. Und ich glaube, das Absurdeste, wo man das...
Woran liegt das? Ist das, weil die Leute...
Weil die Subs auslaufen, weil die Leute viel Laufkundschaft sind praktisch. Und die kommen halt dann rein, wenn sie sehen, dass du live bist. Und wenn du nicht live bist, dann sind sie halt woanders. Und wenn du eine Zeit lang nicht live bist, wenn du im Urlaub bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die gar nicht bei dir zuschauen. Je größer du bist, desto höher ist diese Abfallquote. Mhm. Ich glaube, da hat es einen Beitrag jetzt gegeben, letztens über Tyler One, der sich so drüber abgefuckt hat, dass er kein Master schafft in League, weil er nur gestreamsnapped wird. Dann hat er 3 Wochen nicht gestreamt und hat halt dann gesagt, wie viele Subs und alles er verloren hat in der Zeit und hat halt Umsatzeinbuße in diesen 3 Wochen von $165.000 oder sowas, was absurd ist.
Wahnsinn.
So, das sind Jahresumsätze, die in Österreich viele Einzelunternehmen oder Geschäfte halt machen.
Ja.
Und das
oder nicht machen.
Ja, eben. Und das sind bei dem 3 Wochen Streaming, wo er halt nicht live ist, weißt du?
Ja.
Und bei Ninja hat man sie auch damals gesehen, wie er diesen höchsten Subcount hatte. Hat er 2 Tage nicht gestreamt, hat 60.000 Subs verloren.
Wahnsinn.
Das ist absurd, wie viel das ist. Und du musst halt wirklich immer da sein, du musst jedem Trend folgen, beziehungsweise musst immer up-to-date sein, was gerade passiert, damit du über alles reden kannst und so. Du musst halt einfach immer relevant sein. Darfst keine Pausen machen praktisch. Und das mit dem Urlaub lösen jetzt viele damit, dass sie sich einen IRL-Backpack kaufen und dann ihren Urlaub streamen. So, aber du kannst halt nicht damit abschalten. So, auf Long Term macht dich dieser Beruf kaputt einfach.
Mhm. Wie handelst du das, so Work-Life-Balance?
Durch die Sachen, die ich sonst nebenbei mache, ob es jetzt halt das Casten ist oder ob ich halt irgendwelche Kampagnen mache, wo ich mit Firmen zusammenarbeite oder in der Agentur Arbeit mache, im Sinne von, dass wir für Kunden Social-Media-Kanäle betreuen. Das ist einfach was anderes, was zwar auch nicht 100% Sicherheit bietet, aber es gibt mir die Möglichkeit, dass ich sage, ich habe so viele verschiedene Einnahmequellen, dass ich nicht mehr davon abhängig bin, ob ich auf YouTube genug Geld verdiene, um meine Miete zu zahlen oder auf Twitch genug Geld verdiene, um meine Miete zu zahlen. Mhm. Und im Prinzip shifte ich meine Attention immer nach den aktuellen Gegebenheiten und dadurch kann es mich eigentlich fast nie auflegen jetzt. Und das ist weiter mein Ziel, dass ich es weiter aufbauen kann. Weil jetzt, wie Corona gekommen ist, haben wir auf dem Schlag mit der Agentur alle unsere Kunden verloren. Aber ich hatte ja noch Twitch und YouTube. Dann habe ich einfach angefangen, jeden Tag wieder zu streamen. Davor habe ich 3-mal die Woche gestreamt oder so.
Und hast du einen starken Wachstum gemerkt auf YouTube oder auf Twitch während dieser Ausgangssperrenzeit?
Auf Twitch war es im März deutlich höher als sonst. Also im März hat man es extrem gemerkt und dann ist es halt wieder zurückgegangen, weil die Leute halt gemerkt haben, dass man noch andere Sachen machen kann. Dann ist ja dieser Hausparty und Zoom-Hype losgegangen, wo alle sich damit beschäftigt haben. Also es sind viele neue User auf Twitch gekommen, glaube ich, auch auf YouTube und alles. Und es war sicher eine gute Zeit, um damit durchzustarten. Aber entgegen den Erwartungen, und das sieht man auch bei den E-Sport-Competitions, die gelaufen sind, sind die Viewerzahlen jetzt nicht so extrem gestiegen. Im März hat man so eine Welle gemerkt und dann ist es wieder relativ normal abgelaufen. Aber was halt einfach das Relevante ist im E-Sports und im Streaming-Bereich, ist halt einfach, während da habe ich gestern jetzt wieder einen Tweet dazu gelesen, während in Amerika die, oder auch generell weltweit, die Fußballvereine, Formel 1 und Football und alles Mögliche, drauf zittern, dass sie irgendwann wieder anfangen können, was zu machen oder das unter solchen Bedingungen machen. Die horten Corona-Tests, die eigentlich woanders gebraucht werden könnten und haben ihre eigenen Sanitäter und Doktoren und so weiter, die eigentlich woanders was machen könnten, um halt Leben zu retten, nach dem Motto. Und das, obwohl halt dort nichts weitergeht, so nach dem Motto. Währenddessen läuft E-Sport die ganze Zeit reibungslos weiter. Und das ist halt einfach, das zeigt das jetzt wirklich mal.
Krisensicher.
Ja.
Das ist schon sehr, sehr krisensicher im Gegensatz zu anderen, ich sage jetzt mal, Live-Events.
Wobei, auch nicht ganz true, weil wenn du dir anschaust, was im Internet passiert und auch jetzt, es gab ja diesen Krypto-Hack, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, so eine Pandemie, wie es jetzt gerade im echten Leben passiert, wird es sicher irgendwann in den nächsten Jahren nochmal virtuell geben.
Inwiefern? Von Viren, Trojanern, so in die Richtung?
Zum Beispiel. Oder sagen wir einfach mal, es gibt irgendwie in einem Cloud-Cluster von Google oder von Amazon irgendwie eine Explosion oder irgendwie sowas oder einen Anschlag oder sowas da drauf. Einfach mal so ganz wild gedacht so. Wenn Amazon mit den Server, die die haben, also der Amazon Web Service, die hosten damit fast alle anderen Firmen. Mhm. Wenn Amazon ihre Dienste abschaltet, dann sind Apple, Microsoft, alle weg.
Ja.
So alle offline. Die haben nichts mehr. Und es hängt so viel voneinander ab einfach. Das ist der eine Punkt eben. Und dann gibt es aber noch andere Sachen wie so Sonnenstürme oder sowas, wo einfach dann die Elektrizität einfach ausfällt. So, dann ist das ganze Internet weg. Und ich glaube, dass das viel schlimmer wird, als ein Corona jetzt jemals sein wird.
Ja, ich meine, da geht es nicht um Internet, sondern da geht es dann um Strom generell.
Es funktioniert ja gar nichts mehr. Ja. So, stell dir vor, wie verwendest du deine Konten zum Beispiel? Wie viel Bargeld zahlst du noch oder hast du zu Hause und so? Stell dir vor, es funktioniert nichts mehr mit Strom und alles. Du kannst kein Geld mehr abheben. Was machst du?
Sind das Dinge, die dich beschäftigen? Bereitest du dich auf sowas vor? Hast du ein Survivor-Kit-Pack irgendwo liegen, wo so die Essentials drinnen sind?
Ich schaue sehr viel Fritz Meinecke-Videos. Weiß nicht, ob du den kennst.
Nein.
So ein deutscher Survivor-YouTuber.
Okay.
Und ich hoffe, dass mir das irgendwann hilft, wenn ich dann im Wald bin und mir eine Grube graben muss, in der ich wohnen kann, so Hobbit-Höhlen-mäßig. Nein, aber also jetzt Jokes aside, ich würde sagen, ich bereite mich da nicht wirklich drauf vor. Ich glaube, es ist irgendwie unausweichlich nach dem Motto. Also auch sowas wie Corona und sowas, du kannst das nicht, kannst nicht darauf vorbereiten. Du kannst nur entsprechend reagieren, du kannst nur aware sein, dass sowas passieren kann und dass man sowas nicht ausblendet. Und ich glaube, ich hoffe auch, dass viele Leute das durch Corona jetzt gelernt haben, weil das ist was niemand auf dem Schirm hatte so wirklich, außer ein paar wenige Leute. Hast du dir den TED-Talk von Bill Gates angeschaut, den er 2015
gemacht hat? Ich wollte gerade sagen, es hatten schon einige Leute am Schirm.
Aber niemand, halt aber alle haben ihm so gesagt, so, das ist Blödsinn, was du redest, so nach dem Motto, und das müssen wir uns nicht darum kümmern und so weiter.
Ich glaube, die Leute haben gesagt, ja, kann schon sein, aber jetzt gerade habe ich größere Probleme.
Und so also denken halt alle die ganze Zeit. Und
ich würde dir widersprechen, wo du gesagt hast, man hat es nicht vorhersehen können, weil das sind schon Dinge, die man vorhersehen konnte, weil es ist nicht die erste Pandemie, die wir haben in unserer Menschheitsgeschichte.
Aber wer sieht es vorher und wer macht sich wirklich Gedanken darüber?
Genau, das ist es.
So der normale Bürger macht sich da keine Gedanken
darüber. Nicht nur Gedanken, sondern wer setzt Action? Um das geht es nämlich. Weil die eine Sache ist es zu denken, die andere Sache ist, wie schaffen wir echte sozusagen Vorkehrungen, um so etwas vorwegzunehmen oder irgendwie bessere Systeme zu schaffen. Ja.
Voll. Und deswegen sage ich halt so, wenn nicht die ganze Menschheit an einem Strang zieht, um solche Probleme vorherzusehen und dagegen schon Maßnahmen zu treffen, dann hast du als Einzelner auch weniger Chance. Mhm. Weil wenn ein Bill Gates das nicht schafft, wie soll wir das schaffen? Weißt du? Ja. Wie kann ich jetzt sagen, so, ja, wenn jetzt ein Solarsturm kommt, so, wir müssen uns darauf vorbereiten, alles nach dem Motto, was mache ich dann? Weißt du? So, wenn ein Bill Gates oder ein Elon Musk das nicht machen können, ist dann irgendwie schwierig.
Wenn ich die wäre, dann.
So ist es.
Ich meine, wir sind jetzt eh schon sehr im politischen Thema drin und da würde ich auch noch gern mit dir ein bisschen einhaken, weil ich weiß, du bist politisch sehr interessiert. Mhm. Du hast im letzten Jahr auf deinem YouTube-Channel Interviews mit einigen großen Spitzenpolitikern gemacht. Ich glaube, das war kurz vor der Nationalratswahl.
Europawahl, genau.
Was sind so die, ich sag mal, Kontaktpunkte, die du als, ich benutze das schmutzige Wort jetzt, Influencer, hast mit Leuten aus der Politik? Kommen die auf dich zu? Wollen die was von dir? Oder ist das noch eher so eine Sache, die, ich sage mal, wo die Politik vielleicht noch im 20. Jahrhundert steckt?
Also ich muss ehrlich sagen, genauso wie viele andere in meinem Alter und auch jüngere Leute noch, bin ich halt noch stärker politisiert worden durch damals die Artikel 13 Demo und die mich halt direkt betrifft und natürlich auch durch Fridays for Future. Und seitdem schaue ich aber, dass ich mich halt selber politisch deutlich besser informiere und update, als ich es davor getan habe. Und das würde ich euch jedem ans Herz legen, weil es halt einfach in dem eigenen Interesse am sinnvollsten ist. Und für mich war der ausschlaggebende Punkt damals dann nach dem Fridays for Future und Artikel 13 Drama und allem drum und dran zwei Punkte. Das erste war damals noch der Herr Gernot Blümel, wie er Kulturminister, Medien, whatever das halt war, aber er halt für die Medien zuständig war und halt vehement behauptet, dass es extrem wichtig ist, dass wir eine Klarnamenpflicht im Internet haben. So. Und der denkt halt aber nicht an Leute wie mich jetzt, Aber selbst bei mir, wenn bei mir dann vor der Tür einer steht, weil ich halt meinen Namen und meine Adresse überall angeben muss, dann sage ich dem, ja komm, verpiss dich und fertig. Aber stell dir vor, ich bin ein 13-jähriges Mädchen, was TikTok macht und da auf einmal 1 Million Follower hat. Mhm, was für Leute bei der vor der Tür stehen könnten.
Ich mein,
was der passieren werden könnte.
Drachenlord ist ein Name, glaube ich, der dir was sagt. Ja. Da ist das ein Riesenproblem.
Aber selbst der ist ja nach wie vor ein erwachsener Mann. Weißt du?
Ja.
Es gibt so viel mehr Zielgruppen, die da viel gefährdeter sind, sage ich jetzt einmal. Und wenn du halt nicht in der Position bist, dass du das am Schirm hast oder daran denkst, dann hast du kein Gesetz davon zu treffen. Und gegen sowas will ich mich halt einsetzen. Und das war eben der eine Punkt, der mich dann so ausgeschlagen hat, dass ich halt sage, ich will ein bisschen politischer werden. Und der zweite Punkt war halt eh klar, was mit unserer Regierung passiert ist, mit dem Herrn Vizekanzler in Ibiza.
War super.
Ja, und das ist halt genauso passend vor der Europawahl passiert, dass ich gesagt habe, hey, es ist noch genug Zeitfenster da, dass ich jetzt mal ein Video mache, wo ich mich mal positioniere und einfach mal sage, was gerade Sache ist, wofür ich stehe und warum sich jeder mit der Politik befassen sollte. Im Endeffekt, was jeder wählt und alles, ist mir dann halbwegs blunzen. Ich will da niemanden beeinflussen, aber die sollen einfach wählen gehen. Das ist halt für mich der wichtige Punkt einfach. Mhm. Weil wenn du nur meckerst, aber nichts dagegen machst, dann hast du eigentlich kein Recht zu meckern.
War bei dir die politische Bildung eine Sache in der Schule oder eher eine Sache zu Hause oder eine Sache von, ich setze mich selber hin und bilde mich selbst weiter?
Traurigerweise beides nicht, würde ich sagen, also die ersten Punkte. Mhm. Wir haben es in der Schule zwar gehabt, aber wir haben halt mehr über Vergangenheit geredet als aktuelle Themen. So.
Ja.
Wir haben, glaube ich, in der Schule kein einziges Mal irgendwie darüber geredet, wer die aktuelle Regierung ist und was die machen, was für Themen aktuell wichtig sind, geschweige denn auch über irgendwie Skandale vorher geredet. Wir haben nie über keine Ahnung, wenn es jetzt von der Zeit zurück ist, wir haben nicht mal über den Kreisky geredet. So.
Ja.
Obwohl das eigentlich so ein Meilenstein ist, den du in der österreichischen politischen Geschichte kennen solltest.
Oder Haider oder sowas.
Ja. Wir haben über sowas nie geredet in der Schule und das finde ich super schade und ich hoffe, dass sich das irgendwann auch ändern wird im Schulsystem. Genauso bei vielen anderen Themen, die halt wichtig sind, denke ich. Also es sollte auf jeden Fall irgendwie ein Fach geben, was sich aufs Leben vorbereitet. So, du wirst halt drauf gedrillt in der Schule, dass du halt lernst, aufnimmst, arbeitest, exekutierst, aber im Prinzip halt, wenn du selbstständig werden willst, so, dann bist du komplett aufgeschmissen. Du weißt nicht, wie du Steuern zahlst, wie du ein Unternehmen anmeldest, wie du Miete zahlst. Das weiß niemand, der aus der Schule rausgeht und das muss sich irgendwie ändern, finde ich.
Ist das für dich Aufgabe der Eltern?
Teilweise, würde ich sagen. Also mir haben dann meine Eltern sehr geholfen, weil mein Papa war auch selbstständig gewesen, sein Leben lang und deswegen habe ich da ein gutes Umfeld gehabt, aber ich kann mir halt schwer vorstellen, dass wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ich kann mich mit dem normalen 9-to-5 nicht anfreunden und ich möchte halt irgendwie was selber machen und die Eltern aber beide im 9-to-5 arbeiten und voll davon überzeugt sind, dass der dann viel Support bekommt, beziehungsweise halt sinnvollen Support bekommt, sagen wir es mal so. Und es müsste schon irgendwas in die Richtung geben. Und wenn es halt nur ein freiwilliger Kurs ist, den du neben der Schule machen kannst. Und ich habe auch schon oft überlegt, ob man sowas auch selber machen könnte, dass man irgendwie sagt, man arbeitet mit den Schulen zusammen und organisiert so einen freiwilligen Kurs, wo man sich anmelden kann. Genauso wie die von der Matura-Reise in die Klassenzimmer reinspazieren und denen sagen, hey, wenn ihr uns bucht, dann kriegt ihr den und den Rabatt nach dem Motto.
Ich meine, ein Problem sehe ich natürlich dabei, dass gewisse, ich sage mal, Schulsysteme auch gewisse politische Neigungen haben.
Ja.
Um das jetzt einmal ganz diplomatisch zu verfassen.
Das Problem ist einfach auch nur, sorry, dass ich unterbreche, aber dieser ganze Bildungsblock ist genauso ein Teil unserer Bananenrepublik, der so festgefahren ist, wo einfach nichts weitergeht, was einfach komplett von Grund auf neu aufgebaut werden müsste.
Ja.
Aber natürlich nimmt sich denn keiner den Punkt, weil die Leute, die oben weiter sitzen, die denken sich so, na, jetzt hackel ich noch 8 Jahre, dann gehe ich in Pension und habe ein gutes Beamtengehalt. Also die werden halt nichts ändern. Und es liegt halt im Endeffekt an den jüngeren Generationen, die diese Visionen haben, sich dort hineinzuarbeiten und dann von dort was zu ändern. Das Problem ist halt, ich glaube, das ist ein never-ending circle, weil für die war es damals wahrscheinlich genauso, aber wenn du dann einmal in der Position bist, wo es dir so gut geht und so weiter, dann ist der auch wurscht im Endeffekt.
Ja, und du möchtest natürlich auch dir selber nicht den Ast absägen, auf dem du irgendwie sitzt.
Eben. Das und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Greta Thunberg halt die Klimaaktivistin ist und nicht irgendein 50-Jähriger.
Ja, ja. Glaubst du, dass dieser Aktivismus, dass der was bewegt?
Ich denke schon. Ich denke, es ist ein wichtiger Denkansporn. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass vor Artikel 13 und Fridays for Future die Jungen sich für nichts Politisches interessiert haben und für nichts auf die Straße gegangen sind. Klar gab es da wenige Ausnahmen, aber die breite Masse ist nicht mal auf die Idee gekommen zu demonstrieren. Und was wir jetzt dann gesehen haben, auch während Corona mit der Black Lives Matter Demo in Wien, dass da 50.000 Leute in der Spontanität von 3 Tagen auf die Straße gehen, obwohl wir eigentlich ein Land sind, was kaum Probleme mit dem Thema hat. Das ist halt echt
ich
schon.
Ich glaube, dass wir ein großes Problem mit dem Thema haben. Bei uns
ist es nicht Black mehr,
Lives, sondern mehr halt Brown Lives.
Im Vergleich zu.
Nein, zu Amerika
jetzt. Ja, nicht. Ja, genau, das meine ich halt. Also, wenn ich das sage, dann meine ich das natürlich.
Ja, ja, ja.
Wir haben natürlich ein Problem. Jedes Land auf der Welt hat immer
Rassismus
noch Probleme.
Rassismus ist trotzdem ein Thema.
Natürlich, auf jeden Fall. Das wollte ich nicht jetzt unter den Tisch kennen oder so, nach dem Motto. Aber ich glaube nicht, dass wenn es die Artikel 13-Demo gegeben hätte, also sprich diesen ganzen Aktivismus dahinter, wenn es keine Greta Thunberg gegeben hätte, dass halt deutlich weniger Leute zu der Black Lives Matter-Demo auch gegangen wären.
Magst du vielleicht noch ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Artikel 13 jetzt nichts sagt, kurz mal erklären, was das ist?
Okay, also bisher funktioniert YouTube so, also ich nehme jetzt einmal ein Beispiel YouTube. Artikel 13 wird sich aufs ganze Internet auswirken dann. YouTube ist eine Firma, wo jeder einen Inhalt von sich hochladen kann, also eine Plattform praktisch. Und wenn du einen gewissen Status erreicht hast, anhand von den Videos, die du hochgeladen hast, wie viele Leute dir zuschauen, dann kannst du YouTube-Partner werden und wirst somit an den Werbeumsatz den YouTube macht, beteiligt. Also sprich, du machst deine Views auf ein Video und du kriegst so und so viel Cent für so und so viele Leute, die sich die Werbung davor anschauen, die YouTube dort platziert. Und dann kriegst du einen Teil von der Ausschüttung halt das Geld. So kannst du auf YouTube dein Geld verdienen. Sagen wir, ich mache jetzt ein Video, was 15 Minuten lang ist, wo ich Minecraft spiele und ich rede und spiele und alles ist mein Eigentum. Also ich bin ja der Urheber davon dann. Aber dann lege ich Musik drunter oder irgendwelche Soundeffekte oder irgendwelche Bildinhalte, die nicht mir gehören. Dann hat YouTube ein System dafür, das heißt Content-ID, und das erkennt über einen Algorithmus automatisch, ob irgendjemand anderer der Urheber davon ist. Und wenn irgendjemand anderer davon der Urheber ist, dann wird dein Video sozusagen geclaimed. Und das Problem bei Content-ID ist, selbst wenn du jetzt 8 Sekunden lang irgendein Audio verwendest, das nicht deins ist, und das wird von Content-ID erkannt, dann wird 100% von deinem Video geclaimed, obwohl alles andere ja dein Eigentum ist und du verdienst keinen Cent mehr damit, sondern nur noch der, von dem der Claim ausgeht, beziehungsweise das eigentliche Problem dabei, nicht der, von dem der Claim ausgeht, sondern die Vertriebsfirmen und die Labels, die die Person vertreten. Denn es ist kein Urheberrecht, was auf YouTube sozusagen vergeben wird, sondern es ist, ich glaube, Masterrechts heißt, beziehungsweise das Vertriebsrecht. Und das sind halt die Labels, die die Musiker unter Vertrag nehmen oder eben auch andere Künstler oder dann gibt es halt so riesige Konzerne, Vertriebe, die das für den ORF machen. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Video mache, wo ich mir ein Willkommen in Österreich Video anschaue, dann hat der ORF mir einen Claim rein praktisch, also Content ID Strike und verdiene das ganze Geld praktisch. Das ist ein super System, um halt Urheber zu schützen, aber das Problem ist, du schützt damit nicht wirklich die Urheber, sondern den Lobbyismus bei den Labels. Und das ist das aktuelle System. Hört sich jetzt nicht sehr vorteilhaft für den Content Creator an.
Nope.
Jetzt stell dir vor, in Zukunft wird es nicht so funktionieren, dass du das Video hochlädst mit deinen Inhalten drinnen und dann sagt YouTube dir, ob da irgendwas Content-ID-mäßig erkannt wird, sondern bevor du es hochlädst, läuft schon in einen Filter hinein und wenn da irgendwas drinnen ist, dann, was von dem Filter erkannt wird, dann kann es gar nicht hochgeladen werden. Also es wird einfach zensiert praktisch. Es wird nie, du schickst einen Upload und dann schaust du, und es ist nicht da. Und denkst du, okay, und warum jetzt? Weißt du nicht. Das ist so das Konzept von Artikel 13, wie es kommen soll. Und es kann noch komplizierter werden. Und zwar könntest du direkt rechtlich belangt werden dafür, dass du es versuchst, das zu machen. Das kann dir niemand mehr garantieren, dass das so ist. Und das größere Problem halt, das ist das System, wie sie es umsetzen wollen. Technisch gesehen, schau mal, wie das machbar ist. Weil wenn ich jetzt ein Video hochlade und ich trage dort ein Shirt, wo das Nike-Logo drauf ist oder sowas, ist das rein theoretisch schon deren Urheberrecht oder nicht?
Ja, oder hast du in deinem Twitter-Namen das Wort Nike drin oder so?
Zum Beispiel, ja. Gute Anekdote. auf jeden Fall, das ist halt das Problem dabei, dass niemand weiß, wie man so einen Algorithmus programmieren kann, weil Content-ID ist bei weitem nicht so umfangreich wie das, was sie mit den Filtern bei Artikel 13 vorhaben, mit den Upload-Filtern. Und Content-ID funktioniert schon nicht richtig. So, YouTube hat mittlerweile ein System, wenn du ein Video hochlädst, ich muss dann selber so Kategorien ankreuzen, was in dem Video enthalten ist. So. Und dann halt die Stufe angeben, wie schwerwiegend. Zum Beispiel Gewalt oder Hassrede, Schimpfwörter, alles mögliche. Und das gebe ich selber ein und dann überprüft YouTube das nochmal über den Algorithmus. Und wenn dann irgendwas nicht passt, dann ändern sie es noch. Wenn es passt, dann geht es so online. Aber dann ändern sie es noch und sagen sie, nein, das kannst du nicht monetarisieren, da kannst du kein Geld damit verdienen. Und dann kannst du halt, wenn das erkannt wurde, kannst du immer noch so sagen, dass du manuell Prüfungen beantragen willst. Und erst dann kommt ein Mitarbeiter, der sich das selber anschaut. Vorher ist alles Software. Und dann sagt er im Endeffekt so, ja, das passt ja eh alles. Ist eh in Ordnung. Aber das dauert halt dann 48 Stunden, bis der das halt überprüft hat nach dem Motto.
Und ich glaube, was ich auch gehört habe, ist, dass wenn so ein Content-ID-Claim kommen würde und jemand sozusagen, der kriegt ja dann sozusagen die Einnahmen deines Videos.
Genau.
Und erst wenn der Claim sozusagen zurückgenommen wird,
dann verdiene ich.
Verdienst du. Das, was aber schon verdient wurde, wird nur 50-50 dann aufgeteilt.
Es wird gar nicht aufgeteilt, das kriegt er.
Das kriegt er voll.
Ja.
Okay, das heißt, selbst wenn der ID-Claim nicht richtig ist, kannst du Kohle machen mit dem Claimen von Videos.
Exakt. Und das machen auch sehr viele Firmen. Also es gibt sehr viele shady Firmen da draußen, die halt so einen Vertrieb haben, irgendwie es geschafft haben, bei YouTube so diesen Certified-Status zu bekommen, dass sie halt das Recht haben, Videos zu claimen und einfach fälschlicherweise Videos claimen. So das beste Beispiel, was ich gehabt habe, ist, der Mozart ist ja, da gibt es kein Urheberrecht mehr, weil der ist ja schon so lange tot, über 70 Jahre. Das heißt, du kannst alles von dem verwenden. Ich verwende das bei meinen Videos, irgendjemand claimt das. Irgendein Sauschild hat da draußen eine Firma gemacht, die einfach die Mozart-Sachen claimt, obwohl er kein Recht drauf hat.
Der ist verbandelt mit den Mozart-Kugeln.
Ist halt arg, ja. Und das ist halt der Status quo und das funktioniert schon nicht richtig und dann wollen die das Ganze halt jetzt noch mehr verschärfen in einem Software-Algorithmus-Ausmaß, den es nicht gibt. Und jede Firma, selbst Amazon, Google, Microsoft sagen, wir können das nicht machen. Das ist nicht möglich.
Gut, lassen wir das Politikthema einfach mal pin rein. Ja. Mhm. Ich glaube, deine Aufforderung für jeder sollte sich informieren, ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige.
Ja.
Also das ist sozusagen das, was wir mitnehmen auch
daraus. Immer eine eigene Meinung bilden, Sachen kritisch hinterfragen und alle Seiten von einer Geschichte anschauen.
Und offen bleiben, seine Meinung zu ändern.
Genau.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Gehen wir mal noch ganz kurz wieder auf dich persönlich ein. Mich würde interessieren, wir haben jetzt ganz viel geredet über was du jetzt tust, was sozusagen so dein Werdegang war. Mich würde interessieren, wo siehst du dich so in den nächsten, ich sage jetzt mal 5 Jahren, weil ich sehr vorsichtig bin mit Jahren, weil natürlich vor 5 Jahren hätten wir uns nicht da gesehen, wo jetzt die Welt steht gerade. Aber ich sage jetzt mal so in den nächsten 5 Jahren, machst du weiter Videos oder hast du einen Punkt, an dem du irgendwann sagst, okay, jetzt ist genug, ich widme mich was anderem.
Mhm. Für mich generell immer eine schwierige Frage zu beantworten und ich plane mein Leben im Voraus kaum. Mhm. Aber weil ich die Frage oft gestellt bekommen habe, vor allem früher, wie ich 18, 19 war, habe ich mir dann mit 20 so oder mit 21 irgendwann mal gesagt, so ist es bei 21 keine 5 Jahre, aber ich habe gesagt, was ich bis ich 25 bin geschafft haben möchte. Und dazu gehört, dass ich mir mehrere Standbeine in der Selbstständigkeit aufbaue, dass ich auf jeden Fall selbstständig bleibe, dass ich mein Work-Life-Balance ein bisschen besser hinbekomme, um einfach auf eigenen Beinen zu stehen und mein Leben im Griff zu haben. Und um ein bisschen materialistischer zu werden, ich möchte bis 25 meine erste eigene Immobilie gekauft haben. Ob das eine Wohnung zum Vermieten ist oder eine, wo ich selber wohne, das ist halt dann dahingestellt. Und mich einfach mit mehr Themen befassen, die mich interessieren. Das war so mein Ding, was ich mir dann gesetzt habe, so praktisch die Maßstäbe, die ich mir gesteckt habe. Mhm. Und weitestgehend, bis ich das alles geschafft habe, stecke ich mir keine neuen. Ich habe einige Sachen davon schon gut geschafft, andere sind noch offen. Falls du Makler kennst, gerne vermitteln. aber
sag ich dann nachher.
Voll. aber... Ich glaube, ich möchte einfach in den nächsten Jahren weiterhin das machen, was mir Spaß macht. Und solange ich damit Geld verdienen kann, ist mir das recht. Ich muss jetzt nicht super reich werden oder jeden Trend mitnehmen. Und gerade im Social-Media-Bereich habe ich gelernt, dass es auch durchaus eine schlechte Sache sein kann, in der Öffentlichkeit zu stehen und viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich will einfach deutlich reflektierter von mir selbst sein. Mhm. So, wenn ich an mich zurückdenke, wie ich mit 18, 19 war, ja, bin ich jetzt mit mir zufriedener und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren hoffentlich genauso sein. Und ich habe eine relativ gute Devise auch, dass ich einfach gerne Fehler mache, aber aus denen lerne. Also ich bereue nichts in meinem Leben. Und ich glaube, dabei möchte ich einfach bleiben. Also ich möchte einfach sagen, dass ich so mein Mindset, was ich jetzt habe, einfach weiter reflektierter ausleben kann und mich einfach weiterentwickeln persönlich und im Endeffekt dann schaue, was ich mache. So das Wichtigste für mich im Leben ist, ich will weiterhin selbstständig bleiben und ich will was machen, was mir Spaß macht, was ich gerne mache und wenn möglich damit erfolgreich sein.
Ja, sehr schön. Glaube ich, ist eine sehr, sehr realistische Einstellung zu sagen, ich habe jetzt keine so Fixpunkte oder so oder ein paar nur, die realistisch gesetzt sind.
Also wenn ich so ganz grob den Überblick geben kann, ja. So lebenstechnisch, ich bin im Dorf aufgewachsen, ich habe es geliebt und ich möchte, dass meine Kinder das auch eines Tages tun. Ich könnte nicht fernab, jetzt kann ich auch nicht mehr reden.
Wir reden schon lange und es ist langsam schon spät.
Ich könnte nicht weiter davon entfernt sein, als gerade, um eine Familie zu gründen. Aber trotzdem ist es für mich irgendwie so mein Ziel, dass ich meine 20er jetzt in der Stadt verbringe und viel reise und viel erlebe. Eventuell auch mal, das habe ich schon vor Jahren gesagt, dass es vielleicht mal ein Ding ist, aber irgendwo mal im Ausland lebe für ein halbes Jahr oder Jahr. Und dass ich
was würde dich reizen?
Von den Städten her muss ich sagen, am ersten könnte ich mir Berlin vorstellen, weil ich dort extrem viele Leute kenne und in der Stadt wird dir nie langweilig. Und deswegen ist es, glaube ich, schon so prädestiniert dafür, dass ich da hingehe. Ich hätte auch Amerika gesagt noch vor einem Jahr. Ich war vor einem Jahr in Amerika, habe einen Roadtrip gemacht für einen Monat, habe viele Städte gesehen. Und in Amerika muss ich sagen, ist es schwierig zu leben, denke ich. Aber für so ein halbes Jahr in New York zu leben, ist, glaube ich, eine Erfahrung, die dein Leben sehr, sehr positiv, aber auch negativ beeinflussen kann. Mhm. Du hast auf jeden Fall sehr viele Erfahrungen, die du sammeln kannst. Jetzt gerade ist es ein bisschen schwierig halt.
Toronto kann ich dir empfehlen. Das ist, glaube ich, die schönste
Stadt, schon in Toronto, die ich
jemals war.
Ist eine richtig schöne Stadt, das stimmt, ja. Ich finde es ein bisschen langweilig, aber muss ich sagen. Es ist so ein sauberes und langweiliges New York.
Ja,
genau. Aber halt viel geiler, weil halt alles aus Glas ist und so ur-Hightech und so weiter. Schaut echt geil aus, das stimmt schon. Aber ansonsten, ja, Amsterdam finde ich eine wahnsinnig schöne Stadt. Aber ich weiß nicht, was ich dort machen sollte, weißt du? Das Ding ist, ich kann dank meinem Beruf eigentlich eh überall hinziehen und das unabhängig machen so. Aber ich würde auch dann gerne was dort in der Stadt machen, so nach dem Motto. Und ansonsten, ja, vielleicht auch den klassischen YouTuber-Streamer-Move, so auf eine Insel auswandern, weniger Steuern zahlen und einfach ganz viele Grundstücke kaufen, ist natürlich auch eine Option, ne? Ja, schauen wir mal. Und dann im Endeffekt, wenn ich mit der Phase vorbei bin, so mit Ende 20 oder sowas, mit 30, möchte ich dann gerne zurück aufs Land ziehen, ein Haus bauen, Familie gründen.
Mhm. Sehr schön, danke schön. Wir gehen jetzt noch ganz kurz rein auf die Twitter-Questions, die wir bekommen haben. Ein paar davon sind, ich schätze mal, so ein bisschen weirde Fragen, beziehungsweise Insider, die vielleicht...
Du hast mich gebeten, dass ich das retweete, dass meine Leute nur Blödsinnsfragen stellen, hätte ich dir auch vorher sagen können.
Leider, mit dem habe ich gerechnet.
Okay, perfekt.
also wir haben von Ed Redmere, den kennen wir. Ist Veni eigentlich von Anfang an ein waschechter 187 Straßenbande-Fan gewesen oder kam das erst mit dem Hype?
Ja, das kam erst dann mit dem Hype, beziehungsweise mit dem Shisha-Bar-Hype, wo dann die Standardhymne war. Aber da war dann so mit Jesus und so weiter, die ganzen Memes. Ja, 187 ist die Gang.
Ed Lachslord fragt dich, wie sprichst du Shampoo aus?
Shampoo. Sagst du auch Shampoo, oder?
Ich glaube, ich sage Shampoo.
Shampoo, ja, Shampoo. Shampoo, Shampoo.
Das ist für den Hintern, oder das?
Genau, voll.
Ja, Shampoo, okay, ja.
warte mal, Zwischenfrage dadurch. Ja. Anekdoten wieder mal. Wenn du duscht und dich mit Duschgel oder Shampoo einschamponierst, schamponierst du auch deine Beine ein oder denkst du dir, das rinnt eh runter?
Eigentlich nur oben und der Rest rinnt runter.
Ja? Okay.
Außer mit Peeling.
Okay.
Das geht, weil das musst du wirklich auftragen.
Das ist was anderes, ja, voll. Ja.
Aber okay, ansonsten, ja. Nein, ich hab kein Bein-Shampoo.
Okay.
Oder Shampoo, wie auch immer. At Tea Time with Andy fragt, wann kommt der Tanga?
Boah, das ist ein ewig langer Insider von der...
Davon bin ich ausgegangen.
Ach, Patricia, das ist auch schon fast 60 Monate ab bei mir jetzt, glaube ich. Das war irgendwann einmal, wo ich über Merchandise geredet habe oder sowas, habe ich so gemeint, dass es sicher urviel Geld bringen würde, beziehungsweise auch lustig wäre, wenn ich einen Tanga mit meinem Gesicht als Merch rausbringe, den dann einfach die ganzen Zuschauer ihren Freundinnen kaufen können.
Sicher der absolute Anturn, oder?
Ja.
Baby, hast du die Wäsche an?
Ja, ich hab sie an. Ja, mega. Hey. Dann auch noch am besten so eine Grimasse oder so. Ja, ja, mega.
Leila, sexy Face. So ist es. Refax23 fragt, wie fühlt sich so an, Tree Drivers Gewinner zu sein?
Actually, extrem gutes Gefühl. Das Ganze ist ja urspontan entstanden. Also ich habe wirklich am Freitag hat mir von deutschen Twitch-Staff jemand geschrieben, hey, wir machen Minecraft-Drivers am Dienstag, hast du Bock? Und ich so, ja, passt. Dann irgendwie erfahren, was das Format ist, zweimal geübt und dann halt gespielt. Und ich habe seit, glaube ich, Varo wirklich nicht mehr so ein Feeling gehabt beim Minecraft-Spielen. So, das war wirklich, wirklich ein geiles Feeling und das Ganze dann zu gewinnen. Und vor allem, das, was ja noch mehr iconic ist, es ist das erste Minecraft-Twitch-Drivers. Und das kann mir keiner mehr nehmen, dass ich das gewonnen habe.
Sehr schön, sehr schön. Letzte Frage, @maxi281 fragt noch, wenn Veni ab jetzt nur noch sein Leben lang ein Game spielen dürfte, welches wäre das und warum?
Ist eine schwierige Frage. Hm. Ich glaube, ich würde trotzdem zum Minecraft tendieren eher, weil es das umfangreichste Game ist in allen Sparten. Also ich glaube, die wird nie langweilig, wenn du immer andere Sachen probierst. Und machst, also egal ob es Modpacks sind, Server oder Singleplayer oder irgendwas so. Man sieht ja auch, das Spiel ist jetzt auch noch, also jetzt wieder in so einem zweiten Frühling praktisch. Das ist jetzt 2019 das meistgeführte Spiel gewesen, mehr als Fortnite. Und das zeigt halt einfach, dass es selbst nach 10 Jahren immer noch relevant ist. Und auch wieder Updates. Und es kriegt auch Updates. Das ist ein Punkt, der entscheidend ist. Es gibt gute Updates. Weil meine andere Antwort wäre gewesen WoW. Und dieser Punkt ist für mich dann entscheidend, warum ich nicht WoW nehmen würde. Weil es mich einfach nur tiltet, was Blizzard aus diesem Spiel gemacht hat. Und ich glaube, es wird nicht mehr besser. So, ich kann trotzdem reinkippen und das Spiel halt no-lifen und könnte das den ganzen Tag spielen, aber ja, es ist halt leider ein bisschen kaputt gepatcht.
Keine Wachstumsmöglichkeiten.
Ja, so ein bisschen.
Gut, dann zum Schluss sage ich noch ein großes Dankeschön an dich, Veni, für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Wir haben jetzt doch lang gesprochen. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht irgendwo gefunden haben, wo können sie dich finden, wo kriegen sie mehr Infos?
Ja, also gerade streame ich jeden Tag auf Twitch, da könnt ihr gerne vorbeischauen, twitch.tv/veni. Auf meinem Zweitkanal, wie du schon erwähnt hast, mache ich jeden Tag ein Video, das sind meistens Livestream-Highlights, irgendwelche Reactions oder auch Gameplay-Sachen, Twitch-Rivals-Video zum Beispiel wird jetzt dann da kommen. Der Kanal heißt Veni Vidi Vici, die URL habe ich leider nicht, aber wenn es in YouTube eingibst, findest du es sicher. Beim Hauptkanal kommt es ein bisschen unregelmäßig was, das ist der Venicraft-Kanal eben und ansonsten andere Socials, die ich benutze, eher Twitter. Ich bin nicht so der Instagram-Fan, also... Wenn ihr bei mir mehr was von mir holen wollt, dann ist es wahrscheinlich Twitter, @venitroll.
Und welche Projekte hast du gerade? An was arbeitest du gerade? Also von dem du schon sprechen kannst.
Es sind mehrere Sachen noch im Hintergrund. Woran ich gerade arbeite, ist auf jeden Fall mehr in Richtung E-Sports von Valorant. Also ich schaue, dass ich da ein bisschen mehr Sachen machen kann. Eventuell, wir haben ja schon mal ein eigenes Turnier gemacht, dass wir das halt als Serie fortführen können oder so. So als Spaßprojekt nebenbei. Und ansonsten ein Riesenprojekt, was bei mir jedes Jahr ansteht, was ich eh auch schon wieder ankündigen kann, dass wir das machen werden, ist halt Charity Royale. Das wird jetzt das dritte Jahr in Folge sein, wo wir den Charity-Stream machen, gemeinsam mit Will haben. Und letztes Jahr haben wir FM4 und A1 und noch ein paar andere Partner an Bord gehabt. Und wir sind eben gerade wieder in diesen Feedback-Gesprächen und Runden drin, wo wir schauen, für wen sammeln wir Geld und wer ist dabei, wie machen wir es. Vor allem jetzt mit Corona ist es ja ein bisschen eine andere Umsetzung wahrscheinlich. Aber das wird es im Dezember wieder geben. In was für einer Form werdet ihr dann sehen, aber da freue ich mich schon riesig drauf.
Dann sage ich Dankeschön. Wenn du gerade dabei bist, überprüf nochmal, ob du bei diesem Podcast schon den Follow- oder Abonnieren-Button gedrückt hast. Wenn du Ideen für Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen für einen Stormy Talk hast, dann schreib uns bitte auf Twitter, Instagram oder Facebook. Du erreichst uns natürlich auch über die Podigy-Seite. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Bleibt gesund. Stürmische Grüße von Stormy.
Ciao.